Ja, Herr, danke, dass wir diese Zeit haben und danke, dass du da bist. Herr, du bist es, der uns das Leben schenkt. Danke, dass du uns ewiges Leben anbietest und dass unsere Namen im Himmel geschrieben sein dürfen, wenn wir Ja zu dir sagen. So wollen wir dich jetzt anbeten als den Herrn unseres Lebens und ich möchte beten, dass du Gnade schenkst, dass wir unser Herz auf dich ausrichten können in dieser Zeit. In deinem Namen, Jesus. Amen.
Ja, ich freue mich, euch heute Nachmittag hier zu sehen. Ganz viele kenne ich noch in Anführungszeichen. Manche kennen mich und manche kennen mich nicht. Ich arbeite seit vielen Jahren in diesem Haus als Pastor. Ist gar nicht schlecht, dass ihr mich heute schon seht, weil ihr mich morgen wieder sehen werdet. Dann erschreckt ihr nicht so arg beim Gottesdienst. So, wir haben heute Nachmittag die richtig gute Chance, einen ganz zentralen Text miteinander zu lesen. Apostelgeschichte, mich hat das Los erwischt, dass ich den Schlüsseltext gekriegt habe. Ich habe mich gar nicht drum beworben, aber ist so geworden. Okay, Schlüsseltext heißt, ohne Kapitel 2 kein Verstehen vom Rest der Apostelgeschichte. Ganz klar. Wenn es kein Kapitel 2 der Apostelgeschichte gäbe, gäbe es die Kapitel 3 bis 28 nicht. So einfach ist das. Das ist wie die Tür. Kapitel 2 ist die Tür zum Rest der Apostelgeschichte. Denn in Kapitel 2 passiert das, was alles andere danach bewirkt. Denn es kommt zu dem Unglaublichen, dass der lebendige Gott durch seinen Geist in den Menschen ankommt. Ein neues Fest wird geboren. Ein Fest, das bei uns in der Christenheit es schwer hat, weil es da keine Geschenke gibt. Wir müssten eigentlich Geschenke an Pfingsten einführen, hätte es Pfingsten einfacher. Also, man kriegt seine Päckchen an Weihnachten massenhaft, man hat halbwegs noch Glück an Ostern, kriegt noch sein Schokoladenei. An Himmelfahrt geht es schon stark abwärts, am Pfingsten gibt's nichts mehr. Aber das ist schade, man müsste das eigentlich hochheben, denn da wird ein ganz neues Fest eingeführt. Und Kapitel 2 berichtet über dieses Fest. Wir gehen in 4 Steps durch dieses Fest durch. Ich lese euch die Texte und zwar ganz normal nach Luther-Übersetzung, egal was ihr vor euch habt, nur damit ihr nicht verwirrt seid. Ja, kann sein, dass mit eurer Übersetzung das teilweise nicht übereinstimmt, dann solltet ihr zumindest wissen, nach was ich das lese. Kapitel 2, Apostelgeschichte, die ersten 13 Verse unter der Überschrift Das Fest. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Es erschien ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern und im Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie setzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Pfingsten, sie waren alle beisammen an einem Ort, das haben wir schon, denke ich, vernommen im ersten Kapitel. Sie haben sich gesammelt in Jerusalem, alle, die da an Jesus Christus glauben, diese Kerntruppe von rund 120 Personen. Sie haben gewartet, so wie Jesus, der auferstanden ist, ihnen gesagt hat, dass es den Heiligen Geist geben soll in wenigen Tagen. Und jetzt scheint der Tag gekommen zu sein, an dem sich das ereignet. Gott kommt in seinem Geist in ihr Leben hinein. Und das Ganze geschah, so hieß es hier, als der Pfingsttag gekommen war. Und das Wort Pfingsten ist ein Wort, was sich ableitet unserer Sprache von dem Wort Pentekoste. Und das heißt einfach nur der 50. Also wir würden sagen, als der 50. Tag gekommen war, dann kam eben es zu diesem Ereignis. Und dieser 50. Tag bezieht sich jetzt nicht auf irgendwas Christliches, sondern das Stichwort von dem 50. Tag bezieht sich auf ein jüdisches Fest. Das Fest, was da gefeiert wurde, genau an dem Tag, als da Pfingsten wurde, war das sogenannte Schavuot-Fest. Und Schavuot-Fest ist das Ernteanfangsfest, könnte man sagen. Also die Ernte fängt natürlich dort in Israel viel, viel früher an als bei uns. Ernteanfangsfest, so im Mai geht's dann eben los. Und man hatte nicht nur ein Erntedankfest am Ende, wie wir es ja auch haben in unserer Kultur. Man hatte ein Ernteanfangsfest gefeiert. Und das Ernteanfangsfest fand 50 Tage nach Passa statt. Und das haben die gerade gefeiert. Und bei diesem großen Schavuot-Fest waren ganz, ganz viele angereist in Jerusalem, um eben dieses große Fest zu feiern. Deswegen diese riesen Truppen von Menschen, die sie da versammelt hatten. So, das heißt, der äußere Anlass, das ist schon mal sehr gut von der Symbolik, ist ein Ernteanfangsfest. Ernte, ich sammle was ein. Und das kann man einfach toll jetzt übertragen auf den Start der Gemeinde und auf den Beginn der Mission und auf den Beginn der Ausbreitung des Evangeliums. Da wird nur etwas eingesammelt, ja, da wird eine Ernte eingesammelt, nämlich die Menschen, die an Jesus Christus glauben, die werden in Anführungszeichen geerntet. Insofern du an Jesus Christus glaubst, bist du also ein Ernteprodukt. Du gehörst quasi zur Ernte von Jesus Christus. So, am Schavuot-Fest fand dieses Ereignis statt. Was fand da statt? Es fand statt, dass sie zusammen waren in diesem Haus und dann gab es in diesem Haus, so sagt uns die Bibel, äußere Phänomene. Zum äußeren Phänomen gehörte einmal Wind, ein Brausen. Also das ist das eine, was man hier sieht. Das zweite ist das Element des Feuers. Und das dritte ist das Element, dass das Feuer in Form von Zungen, wie man sich das vorstellen kann, die Kunstgeschichte hat es immer wieder versucht, meiner Meinung nach nicht glücklich, aber hilft auch nichts, war halt so in den letzten 2000 Jahren, diesen Mix aus Brausen, aus Feuer und Zungen hinzukriegen. Wir haben keine Fotografien von damals, verständlicherweise. Wir haben nur diese Beschreibung. Stellt euch vor, wie auch immer. Die Elemente von Feuer und Luft, Feuer und Wind sind zwei ganz wesentliche Elemente, wenn Gott auftaucht. Das heißt, so wie damals beim Sinai-Bund, als Mose hochging und die Gesetzestafeln für den ersten Bund entgegennahm, es dieses Brausen gab und dieses Feuer auftauchte, so jetzt wieder bei dieser neuen Bundesgründung mit dem Pfingstfest kommt es wieder zu diesen Zeichen der Gegenwart Gottes mit dem Wind, mit dem Brausen und dem Feuer, den Elementen der Gegenwart Gottes und dann interessanterweise mit diesen Zungen. Und Zunge steht nun für Reden, Zunge steht für Wort, Zunge steht für Kommunikation. Und dieser Geist, der da jetzt kommt, hat es ganz entscheidend mit den Worten zu tun, mit der Kommunikation. So, das ist das Äußere, ein äußeres Zeichen, dass da was abgeht. Diese Personen in diesem Kreis von Jesus-Angehörigen und Jüngern, die bekommen das mit, dass eine Bewegung war, ein Brausen, dass da feurige Zungen auftauchten und, hochinteressant, sie konnten, so heißt es hier, in anderen Sprachen sprechen. Da muss man ganz kurz unterscheiden. Wir haben in der Bibel ja verschiedene Phänomene, die den Geist ausmacht. Wir haben die sogenannte klassische Zungenrede, die Paulus in 1. Korinther 12, 1. Korinther 14 beschreibt. Das ist zu unterscheiden von dem, was hier in dem zweiten Kapitel beschrieben wird. Denn ihr habt ja gleich erkannt, was das Phänomen war von dieser besonderen Fähigkeit, in anderen Sprachen sprechen zu können. Nämlich, die konnten nun tatsächlich, ohne dass sie es gelernt hatten, in den Sprachen sprechen, die an diesem Wochenende, diesem Festwochenende, gerade in Jerusalem da waren. Also stell dir mal vor, da kommt dann der Chinese nach Langensteinbach und du kannst ihn direkt in seinen südchinesischen Dialekt ansprechen. Das wäre doch mal was, oder? Oder irgendjemand aus, ach, überleg dir was, aus, keine Ahnung, aus Südafrika und du kannst auch mit ihm in der Sprache sprechen, die da ist. Oder du sprichst mit ihm in seinem russischen Dialekt oder wie auch immer, wo du es gar nicht gelernt hast. Das Phänomen, wer Fachworte liebt, heißt Xenolalie. Eine fremde Sprache sprechen können, das wäre Traum von allen von uns, nicht wahr? Ohne dass man das gelernt hat. Oh, dass man das gelernt hat. Und das muss man sich mal bewusst machen. Das sagen die ja auch dann in dieser Gruppe in Jerusalem. Da kommen die ganz unterschiedlichen Kulturen zusammen. Und die sagen, ey, die kommen doch alle aus Galiläa. Wahnsinn, die sprechen alle unsere Sprachen. Also, ihr müsst das übertragen. Galiläisch war ein Dialekt. Das heißt, stell dir vor, die kommen alle aus Stuttgart und können trotzdem Fremdsprachen. Ja, so ungefähr wäre der Gedankengang. Das wäre so die Übertragungswelt. Und können sie einfach perfekt in diesen Sprachen ausdrücken. Das hat natürlich ganz, ganz viele Leute zusammengezogen. Immer mehr Leute kommen zusammen. Wir erfahren nachher, dass ganz, ganz schnell ein paar tausend Leute sich gesammelt haben um dieses Phänomen herum. So, das ist das Äußere dieses Ereignisses an diesem Pfingstfest. Fortan haben also die Christen an diesem ursprünglichen jüdischen Fest, Shavuot, ihr Pfingsten gefeiert. Das wurde jetzt das christliche Fest, nämlich das Fest, an dem es den Heiligen Geist gab für die Gemeinde. Der Heilige Geist kommt in die Gemeinde. Der Heilige Geist gehört zu Gott. Er ist Gott. Gott zieht in das Leben seiner Menschen ein. Das ist der Gedankengang. Ist das wichtig? Klar ist das wichtig. Logo. Das ist wichtiger, als man sich das vielleicht zuerst denken kann. Denn die Grundidee ist, ohne Geist Gottes geht gar nichts. Ohne Geist Gottes kannst du nur das Normale machen. Das, was jeder halt so normalerweise macht, der auf dieser Welt irgendwie rumkrabbelt. Das ist ganz klar. Das hast du natürlich. Aber ohne Geist geht nur das Normale. Mit Heiligem Geist geht alles andere, was der Heilige Geist jetzt in unserem Leben bewirkt. Indem Gott durch seinen Geist in das Leben von Menschen einzieht, wohnt er jetzt in ihrer Persönlichkeit, ist in ihrem Leben zu Hause. Er ist eingezogen, er gehört fortan zu dir und zu mir. Das gab es so bisher im Alten Testament im Volk Israel nicht. Da gab es das anders. Da gab es das so, dass punktuell der Geist Gottes sich mit Menschen verbunden hat, weil sie eine besondere Aufgabe hatten, Priester, Propheten, König, für eine bestimmte Dienstzeit bekamen sie punktuell den Heiligen Geist. Aber dass Personen unabhängig von ihrem Geschlecht, von ihrem Alter, von ihrem Auftrag, weil sie mit Gott verbunden waren, den Geist bekommen haben, das gab's erst seit Pfingsten. Seit Pfingsten gibt es nun den Heiligen Geist für jeden, der an Gott, der an Jesus Christus glaubt und mit ihm zusammen sein kann. Jetzt kann jeder, der an Jesus Christus glaubt, unmittelbar mit Gott sprechen, weil der Geist ja in dir wohnt. Er kann unmittelbar auf Gott hören, weil Gott ja in dir wohnt. Er kann unmittelbar aus dem Geist heraus reagieren, weil Gottes Geist sich ja leitet und lenkt. Er ist also einer ganz besonderen Art und Weise vom lebendigen Gott beschenkt. Ganz, 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 ganz viele von euch sind an Jesus Christus gläubig geworden, wann auch immer, wie auch immer. Ihr glaubt an Jesus Christus durch den Heiligen Geist, der in euch Wohnung genommen hat. Wenn der Heilige Geist nicht in euch wäre, könnt ihr gar nicht glauben. Das heißt, zu sagen, Jesus ist mein Herr, ich vertraue auf Jesus, ich höre seine Worte, ich spreche mit ihm, ich bete, all das geschieht aus dem, dass der Heilige Geist euch wohnt. Nehmt den Heiligen Geist weg aus diesem Raum und die Veranstaltung wäre witzlos. Denn dann wäre es überhaupt keinen Sinn mehr, zusammen zu sein. Nur durch die Vorhandensein des Heiligen Geistes in euch, in mir und in der Lenkung seiner Worte geschieht überhaupt das, was eine Gemeinde zur Gemeinde macht. So, und damit sind wir schon beim entscheidenden Punkt. Wenn ich dieses Fest sehe, entdecke ich etwas Faszinierendes. Jetzt ist diese kleine Truppe in Jerusalem, diese 120 Personen, jetzt sind die in dem Moment, wo das passiert ist, sind die ja unglaublich reich geworden. Die sind ja reich. Die haben etwas bekommen, was kein anderer Mensch auf der ganzen Erde hatte. In diesem Moment, wo der Geist damals das erste Pfingstfest geschenkt hat und in Personen eingezogen ist, mit Personen sich verbunden hat, haben diese Menschen Anteil bekommen an Gott, sind von Gott gelenkt, von Gott geführt, von Gott gefüllt worden. Niemand hatte das, gar niemand. Es waren ganz normale Menschen, so wie du und ich. Das waren keine besonderen, abgesehen von den 12 Aposteln meinetwegen, waren das alles ganz normale Menschen. Und die haben ganz normale Menschen, bekamen jetzt den Geist Gottes und konnten unmittelbar mit Gott sprechen. Gott konnte sie lenken, Gott war mit ihnen verbunden. Unglaublich, sowas gab es bisher noch nie. Und das Das ist der eigentliche Reichtum der Gemeinde. Die Gemeinde, und darum geht es ja im Rest von der Apostelgeschichte, ist reich. Warum ist Gemeinde unglaublich reich? Weil sie den Geist Gottes in ihrer Mitte hat. Ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen überraschender Gedanke ist, aber das bitte ich euch einmal zu durchdenken, weil das wird euch in den nächsten 60 Jahren begleiten. Die Überlegung, was macht uns eigentlich als Christen so reich? Wir können es ein ganz klein bisschen versuchen, einmal zu ventilieren, nachher habt ihr euer Kleinkrumm, könnt ihr weiter nachdenken. Ihr alle kommt aus irgendwelchen Gemeinden. Geht ganz kurz zurück. Wo wärt ihr morgen, wenn ihr hier wärt? In welchem Gottesdienst, in welchem Gemeindezentrum, welcher Kapelle, in was auch immer. Irgendwo wärt ihr im Gottesdienst, ja klar, wenn du Christ bist, bist du am Sonntag im Gottesdienst. Wo soll es auch sonst sein? Also, das ist ja klar. Also guck mal, du wärst morgen Gottesdienst und wo wärst du da, wie siehst du da aus? Ist deine Gemeinde reich? Jetzt würdest du sagen, ja, wir sind reich, bei uns sind 5.000 bis 10.000 Leute im Schnitt am Sonntag im Gottesdienst. Wir sind unglaublich viele, also müssen wir reich sein. Wäre ein Argument. Oh, sagst du, nee, wir sind reich, weil wir unglaublich viel begabte Menschen haben. Bei uns ist eine Band, da geht's ab, das ist der komplette Wahnsinn und deswegen sind wir reich. Oh, sag, nein, wir sind reich, weil wir haben ein so hochmodernes Gemeindezentrum, das ist der absolute Wahnsinn. Oder du sagst, nee, wir sind reich, wir haben ein rhetorisches Feuerwerk von Prediger, der wahnkommt. Also wir sind reich. Oder du sagst, nein, wir sind wirklich reich, weil wir so einen Sponsor haben, dass du alle paar Wochen mal so eine Million rüberschickt zur Finanzierung des Gemeindehaushalts. Siehst du, was ich meine? Ist das Reichtum? Was macht deine Truppe reich? Und die anderen sagen vielleicht, reich. Wir haben noch 5 Leute, von denen sind 3 im Rollator, 2 sind krank und normalerweise weiß ich jetzt auch nicht so genau, warum wir uns eigentlich noch treffen. Der Putz fällt schon von den Wänden, ab und zu kommt mal ein Prediger, vielleicht auch nicht. Im Jugendkreis haben wir auch kein Geld, haben wir auch Schulden, haben wir viele. So, bist du arm, bist du reich? Was machst du? Ich möchte dich bitten, dass du das einmal für dich ganz bewusst anschaust. Das wird dich immer und immer und immer wieder bestimmen. Was ist eine reiche Gemeinde? Was ist eine reiche Gemeinde? Und jetzt gehst du mal ganz kurz aus Deutschland raus, ja, wo du relativ viele äußerlich reiche Gemeinden hast, was so Gebäude, Ausstattung und Equipment betrifft. Und jetzt gehst du mal ganz kurz raus und denkst mal, während wir hier so im Lahö-Umfeld zusammen sind, wie anders an anderen Stellen Menschen, die an Jesus Christus glauben, zusammen sind. So, sind wir reicher? Sind die ärmer? Merkst du, was ich sagen will? Denk mal drüber nach. Was ist reich? Was ist arm? Was Gemeinde angeht? Gemeinde hat ihren Reichtum da, ihren entscheidenden, wesentlichen Reichtum dadurch, dass der Heilige Geist in Menschen eingezogen ist. Der Reichtum besteht in der Anwesenheit Gottes durch seinen Geist in einem Menschen. Und das betrifft jetzt nicht nur die Gemeinde an sich, sondern du ahnst es schon, das betrifft auch dich persönlich. Denn wenn der Geist Gottes in dir Wohnung genommen hat, du an Jesus Christus glaubst, bist du einer von den Reichen. Eindeutig. Du kannst inzwischen doch kein Geld haben, du kannst dich auch ziemlich durchschnittlich fühlen. Du gehörst aus der Perspektive zu einem reichen Menschen, denn Gott hat sich mit deinem Leben verbunden, wohnt in deiner Persönlichkeit. Wow, du bist reich. Eine geistreiche Gemeinde. Das ist ganz, ganz wichtig für unser Verständnis von Gemeinde. Erster großer Gedankengang. Eine geistreiche Gemeinde, die hat den Geist. Was macht die jetzt mit diesem Geist? Was macht die jetzt mit diesem Geist? Oder was macht der Geist mit ihnen? Das ist ja auch interessant. Der Geist macht mit denen was ganz Bestimmtes. Nicht irgendwelchen Blödsinn, sondern der Geist macht in dieser Gemeinde etwas, nämlich der Geist lässt es zu, dass diese Leute anderen Leuten von Gott erzählen. Dieser Geist ist also im Kern ein missionarischer Geist. Er gibt die Worte Gottes weiter. Wir hören sie alle, so heißt es hier, wir hören sie alle, die Worte Gottes, die großen Taten Gottes reden. Das hat der Geist in dieser Truppe bewirkt. Und damit ist etwas ganz, ganz Wunderbares geschehen. Gottes Geist ist da, fantastisch, das Fest Pfingsten, ein Reichtumsfest. Erster Gedankengang. Zweiter Gedankengang, Petrus tritt auf. Petrus damals, der Protagonist, die Hauptfigur, die Hauptrolle. Im Spiel bis Kapitel 11 spielt er die Hauptrolle. Ganz eindeutig in der Apostelgeschichte. Und dieser Petrus steht auf. Ich lese ab Vers 14. Da trat Petrus auf mit den 11, macht 12. Er hob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Also es kommt zu einem Kommunikationsprozess. Der Geist autorisiert diesen Petrus, jetzt etwas zu sagen, etwas weiterzugeben. Denn diese sind nicht betrunken. Wie ihr meint, ist doch erst die dritte Stunde am Tag. Die dritte Stunde am Tag ist also 9 Uhr morgens. Sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Was jetzt kommt in den Versen 17, 18, 19, 20, 21, ist ein Zitat aus einem alttestamentlichen Propheten. Nämlich, wie hier schon Petrus sagt, aus dem Propheten Joel. Ich denke, viele von euch hatten die wunderbare Aufgabe im Bibelunterricht, die 66 Bücher da auswendig zu lernen. Oder ist man auch immer dabei, diese 12 kleinen Propheten? Da ist man meistens nicht so gut drauf. Aber das Glückliche ist, dass der Joel gleich am Anfang kommt. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jonah, Micha, Nahum und so weiter. Joel, der kleine Prophet, der hat im Alten Testament was gesagt, von dem Petrus sagt, das ist jetzt in Erfüllung getreten. Also viel, viel später ist das, was Joel gesagt hat, jetzt wahr geworden. Nämlich, es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott der Herr, da will ich ausgießen von meinem Geist. Okay, das leuchtet uns ein. Super gute Bibelstelle. Gute Textauswahl, Petrus. Petrus und der Predigttext, das ist der zweite Gedankengang. Petrus brauchte ja einen Predigttext. Warum brauchte Petrus einen Predigttext? Petrus hätte doch auch ein paar Gedanken von sich so weitergeben können. So ein paar Ideen aus seinem Leben, ein paar Geschichten, ein paar biografische Anmerkungen aus dem, was in den letzten 3 Jahren so passiert ist. Nein, Petrus wählt einen Bibeltext. Oh, das ist wichtiger, als ihr vielleicht denkt. Denn der Heilige Geist hat eine ganz bestimmte Kraft. Und die Kraft des Heiligen Geistes ist ein Zug zur Bibel. Okay? Die Kraft des Heiligen Geistes ist immer ein Zug zur Bibel. Du kannst auch es andersrum formulieren für dein nächstes Restleben. Nämlich, ohne Bibel geht es beim Heiligen Geist nicht. Ohne Bibel geht es beim Heiligen Geist nicht. Man könnte auch sagen, noch schärfer, gegen die Bibel geht es logischerweise beim Heiligen Geist nicht. Oder man könnte auch formulieren, über die Bibel hinaus geht es logischerweise beim Heiligen Geist nicht. Bibel, Heiliger Geist, eine Einheit. Hast du den Geist, kommst du zur Bibel. Ganz einfach. Oh, das ist gut zu wissen. Das ist richtig gut zu wissen. Denn immer wieder mal wird so ein Versuch gestartet, in der Christenheit Bibel und Geist zu trennen. Und dann kommt es dazu, man denkt, Bibel ist ganz nett, aber Geist ist besser. Sag, ey, stopp. Dieser Geist, der in dir wohnt, ist immer ein Geist, der zur Bibel führt. Immer. Du kannst es sogar als Lackmustest machen. Du kannst daran sogar Gemeinden feststellen. Eine Gemeinde, die den Geist stark betont, aber die Bibel nicht mehr hat, wow, hochgefährlich, okay? Ganz entscheidend für unser Verstehen, ohne Bibel geht es beim Heiligen Geist nicht. Der Heilige Geist wohnt in dir, also führt er dich zur Bibel. Ganz klar, ganz eindeutig. Hast du vielleicht schon gemerkt? Hast du vielleicht schon mitbekommen? Vielleicht ist es sogar deswegen hier, dass du nicht nur hier bist, weil du sagst, oh, meine Eltern meinen, ich muss hierher kommen, sondern weil du denkst, ich muss mich mal wieder intensiver mit der Bibel beschäftigen. Ja, warum denkst du das denn? Es gibt doch andere interessante Bücher. Aber warum? Was ist denn an diesem Buch? Was läuft denn da in deinem Leben ab? Und ich sagte, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann ist das die in dir wohnende Kraft des Heiligen Geistes. Die sagt nämlich, hey, du musst mit der Bibel, weil ich, der Geist, operiere mit der Bibel. Ich lenke dich über die Bibel. Ich arbeite über die Bibel. Heiliger Geist und Bibel, das ist eine Einheit. Das gehört zusammen. Das kannst du nicht trennen. Und deswegen ist ganz automatisch, als der Heilige Geist ankam, in dem Petrus ankam, fing der an natürlich zu überlegen, was sage ich denn jetzt? Wozu habe ich denn Lust? Was fände ich denn cool? Was war denn passend? Sondern die Frage bei Petrus ist, Was sagt die Bibel dazu? Und dann schießt du seinen Kopf, in dem der Heilige Geist der wohnt. Hey, da gibt's so eine ganz starke Bibelstelle, die genau da reinpasst, nämlich Joel Kapitel 3. Und dann steht der Petrus auf und sagt, übrigens, in der Bibel steht, und das ist durch den Geist gelenkt, Folgendes. Es wird eine Zeit kommen, in der ich meinen Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und alle, die da stehen, sagen, wow, gut, gut, gut. Und der Geist sagt, ja, ist das selbstverständlich, habe ich auch hingekriegt. Also der Petrus hat das ja nicht von sich aus gemacht, sondern der Petrus war nur gelenkt und geführt durch mich. Und ich führe die Leute immer und immer und immer und immer zur Bibel. Der Geist hat einen beständigen Drang zur Bibel. Okay? Deswegen sind Teens-Bibeltage, na, ich sag's mal in meiner Sprache, optimale Geistwirkungsstätten. Ja, also wenn du intensiv den Heiligen Geist am Wirken sehen willst, dann musst du die Bibel aufschlagen. Das ist die allerbeste Chance, dass der Geist richtig durchkommt. Und deswegen die Tage hier, top, top. Der Heilige Geist ist voll im Rennen, weil die Bibeln aufgeschlagen sind. Dein Hirn ist da, er wohnt in dir, er kann arbeiten. Sehr gute Voraussetzung. Ja, Predigtext macht deutlich, der Predigtext macht deutlich, ohne Bibel geht es beim Geist nicht. Und die Frage stellt sich natürlich, wie macht er das jetzt auch in deinem Leben? Du stehst ja nicht an einem Pfingstsonntag vor ein paar tausend Leuten, sondern bist ja ganz normal in deinem Alltag unterwegs. Also musst du mal überlegen, ein bisschen reflektieren, wie kriegt bisher der Heilige Geist das in meinem Leben hin, dass ich so einen Zug zur Bibel kriege? Oder umgekehrt, wie kann ich vielleicht diesen Zug zur Bibel, den der Heilige Geist will, noch ein wenig fördern? Ja? Okay, zweites Thema. Erstes war das Fest und die geistreiche Gemeinde. Das zweite war der Predigttext und die Frage der Bibelzug des Heiligen Geistes. Und das dritte, natürlich fängt jetzt der Petrus tatsächlich an zu predigen. Und das ist das Stück ab Vers 22 bis Vers 36. Die Predigt fängt so an, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Oh, da ist die Bibel ganz gendermäßig unterwegs. Wenn Männer gemeint sind, sind alle gemeint. Huch, ja. Also tatsächlich, als ihr Männer von Israel hört diese Worte, Jesus von Nazareth. Erster Satz. Jesus von Nazareth. Und damit sind wir schon gleich im nächsten Ding. Das, was den Heiligen Geist ausmacht. Der Heilige Geist, das musst du als nächstes wissen, ist nicht nur der, der dich reich macht. Der Heilige Geist hat nicht nur diesen Zug zur Bibel, sondern der Heilige Geist hat es immer mit Jesus zu tun. Der Hauptjob des Heiligen Geistes ist, Jesus zu multiplizieren. Das ist seine Aufgabe. Der Heilige Geist selber tritt immer ganz zurück, ganz zurück, ganz zurück, ganz zurück, ganz zurück. Er ist komplett, in Anführungszeichen, unsichtbar und unwichtig. Das darf man nicht vergessen. Du machst dem Heiligen Geist die größte Ehre, wenn du dich durch ihn auf Jesus konzentrierst. Du machst ihm nicht die Ehre, wenn du ihn rauszerrst, sondern du machst ihm dann die größte Ehre, wenn du dich mit ihm freust an der Größe, Schönheit und Wirksamkeit von Jesus. Das haben manche theologischen Konzepte vergessen und verloren. Kann passieren. Also wir kommen wieder zurück und erkennen, wenn es um den Geist geht, dann geht es um Worte Gottes. Wenn es um Worte geht, durch den Geist geht es immer um Jesus. Erster Satz, Jesus von Nazareth. So, jetzt musst du wissen, 2000 Jahre vorher war natürlich das mit Jesus von Nazareth noch alles völlig neu. Die haben nicht 2000 Jahre Kirchengeschichte wie du und ich hinter sich. Das ist alles neu. Jesus ist gerade vor 50 Tagen auferstanden. Das ist irre. Das war ganz frisch und man wusste ja so vieles noch gar nicht. Die Jünger wussten schon ein bisschen mehr, weil Jesus mit ihnen ein paar Wochen Bibelkurs gemacht hat. Aber die, die es da angesprochen haben, hatten ja keine Ahnung, wer ist eigentlich jetzt dieser Jesus? Von wem reden die da eigentlich, diese geisterfüllten Leutchen, die da rumliefen am Pfingstfest? Und deswegen mussten sie ihnen irgendwas sagen. Sie mussten ja diesen Jesus erklären. Und wenn man Jesus erklärt, kann man ja die unterschiedlichsten Sachen von ihm sagen. Das ist dieser Jesus, der Kinder gesegnet hat, der Jesus, der gepredigt hat, der auf dem Wasser gegangen ist, der Wunder getan hat, Tote aufweckt hat. Ist alles richtig, du bist alles richtig. Aber bei der Predigt schiebt das Petrus alles weg und sagt, ich muss sie auswählen. Ich kann in der Predigt ja nie alles sagen. Ist ja klar. Also muss ich auswählen. Petrus, was ist das Wichtigste, was du jetzt den Leuten sagen willst? Also ich will einmal ihnen sagen, Petrus, er ist der Gekreuzigte. Jesus, das ist der Gekreuzigte. Das, was da passiert ist, dass die Römer auf jüdischen Wunsch hin ihn gekreuzigt haben, das war kein Fehler, das war ganz bewusst tatsächlich so von Gott gewollt. Jesus ist von Gott unter euch ausgewiesen, durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn eurer Mitte getan hat. Wie ihr selbst wisst, diesen Mann, jetzt kommt es, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung, also durch Gottes Planung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Also kein Justizirrtum, kein blöder Fehler, kein tragisches Ende, sondern Jesus sollte, musste von Gottes Willen her am Kreuz sterben. Wir sagen heute lässig im Stuhl auf dem kleinen Sattel der Höhe, ist ja klar, für unsere Sünden und Schuld war ja selbstverständlich. Für die war das damals alles ganz neu, dass Gott durch das stellvertretende Sterben von Jesus die Schuld wegnimmt, das war alles noch ganz frisch. Und die zweite Wahrheit, die dieser Petrus ihnen erklären musste, ist, dieser Jesus, der da gestorben ist, der ist übrigens auch wieder auferstanden. Er lebt. Er ist lebendig. Und er ist nicht nur in dem Sinn lebendig, dass er wiederbelebt worden ist. Er hat Glück gehabt. Er hat nochmal eine Herzdruckmassage durchgeführt. Er lebt nochmal ein paar Jahre. Sondern er ist von den Toten auferstanden. Er wird nie mehr sterben. Er kann gar nicht mehr sterben. Es ist pures Leben in ihm. Jesus ist dieser auferstandene Herr. So, jetzt haben Sie schon zwei wichtige Stücke gesagt. Sie haben einmal zum Ausdruck gebracht, dass Jesus der gekreuzigt ist und dass Jesus der auferstanden ist. Ist ja alles wunderbar, aber wer ist denn dann dieser Jesus? Ist er ein ganz normaler Mensch gewesen, oder? Nein, sagt Petrus, es war eben nicht nur ein ganz normaler Mensch, sondern dieser Jesus, der gekreuzigt ist, gestorben und auferstanden ist, das ist Gott, der gleichzeitig Mensch war. Wow, das ist natürlich schon ein steiler Satz. Aber das ist das Bekenntnis. Das ist das Bekenntnis. Jesus, ganzer Mensch und ganzer Gott in einer Person. Das kommt hier in diesem Text zum Tragen, wenn du ihn durchliest, dass am Ende es heißt, zu wissen, das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn, das heißt zu Gott, gemacht hat und dass er der Christus, der Messias, der Gesalbte ist. Petrus bekennt Jesus als Gekreuzigten, als Auferstandenen, als Sohn Gottes. So, damit hat er den Inhalt geliefert. Den Inhalt geliefert. Wenn der Heilige Geist bei dir ankommt, wenn der Heilige Geist in dir Wohnung genommen hat, wenn der Heilige Geist dich zur Bibel hinzieht, wenn der Heilige Geist dich zu Jesus führt, dann liefert er immer auch Inhalt mit. Es ist blusterig, blumig, nebulös. Es sind Fakten. Und die Fakten zu Jesus sind gestorben, gekreuzigt, gestorben, auferstanden, Gott. Ja, das ist das, was wichtig ist. Er ist der Gekreuzigte und der Auferstandene und er ist Gott. Und damit hast du so richtig klare, kleine, heftige Betonklötze reingelegt. Und das wird immer wieder natürlich auch zu Irritationen führen. Ja, selbstverständlich, hoffentlich. Hoffentlich irritiert das andere. Wäre ja schade, wenn das einfach nur weggepustet würde. Nein, das ist gut. Jesus ist für mich gekreuzigt, damit meine Schuld weg ist. Er lebt für mich, er ist auferstanden. Und Jesus, der eine Mensch, Jesus ist gleichzeitig Gott. Bam. Okay, du hast also ein richtig steiles Stück da gelegt. Der Heilige Geist bewirkt in dir ein gutes, klares Jesus-Bekenntnis, was da abgeliefert wird. Das ist der dritte Teil. Also, wir hatten das Fest und eine geistreiche Gemeinde. Wir hatten einen Predigttext und den Zug zur Bibel. Wir hatten eine Predigt, die Inhalte liefert, nämlich Jesus mit ihm als Gekreuzigten, Auferstandenen und dem gottesgleichen Sohn. Und jetzt muss man Konsequenzen ziehen. Was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Tatsächlich, ich muss Konsequenzen. Entweder nehme ich jetzt aus der Predigt eine Konsequenz, ein Resultat und nehme den Predigtinhalt an, ich bestätige ihn, oder ich sage, nein, danke, mit dem christlichen Quatsch will ich nichts zu tun haben. Richtig? Richtig. Also, was lesen wir ab Vers 37? Als sie aber das hörten, und jetzt kommt ein phänomenaler Satz, nämlich, als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Das ist gut. Es ging ihnen durchs Herz. Das Herz ist nicht nur biologisch diese Pumpe, sondern das Herz ist im Denken der Bibel die Mitte, ist die Person, ist das, was dich im Innersten macht, dein Ich. Das ist das Herz. Ja? Das Ich ist dein Wille, deine Emotion, deine Persönlichkeitskernmitte, nenn wie du es willst. Da, wo es wirklich um dich geht, das ist dein Herz. Das ist dein Herz. Es ging ihnen durchs Herz, heißt, da waren ein paar tausend Leute, die gesagt haben, das ist ja der komplette Wahnsinn. Jetzt ist in unserer Stadt ein absolutes Wunder passiert. Gott ist in Jesus zu uns gekommen, ist für unsere Schuld gestorben, ist auferstanden. Er selber, Jesus, ist Gott. Und dann haben sie nur einen einzigen Wunsch, sie sagen, was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen doch irgendwas machen. Und Petrus sagt, ja, natürlich müsst ihr was machen. Kehrt um, jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr auch empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und die, die nun sein Wort annahmen, die ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Oh, fangen wir hinten an, denken, wow, das ist ja irre. Dass da an diesem Sonntag mal eben 3000 Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind, das gibt ja ein Massentauffest. Also wenn wir hier mal 5 oder 10 oder 15 Personen da draußen zu taufen haben, wieder der Pool da im Sommer steht, das ist schon eine riesengroße Freude. Aber stell dir mal statt 15 Personen da so 3000 vor. Wow, das ist ja absolut irre. Das heißt, Gott hat ein ganz klares Zeichen gesetzt an diesem Pfingsttag. So richtig, bam, ich bin da. Das macht er nicht immer so, aber da hat er es so gemacht. Was sind die Folgen? Die Folgen, wo kommt denn der Geist hin? Wo geht denn der Geist hin? Wohin fließt denn der Geist, der da ausgegossen ist? Wo muss der hin? Dieser Geist, der ausgegossen ist, das merken wir bei diesem Satz, der muss in das Herz der Menschen. Gott will nicht nur ein bisschen Äußeres von uns erreichen. Nach dem Motto, wir haben auch so einen kleinen religiösen Gedankengang und der christliche Glaube wird auch nicht schlecht sein oder hat eine kulturstiftende Bedeutung, sondern der ist viel, viel mehr. Er will mein Herz. Jesus will in dein Herz. Er will bei dir in deiner Mitte ankommen. Mit weniger ist er nicht zufrieden. Absolut nicht zufrieden. So, und wenn er dann in deinem Herz angekommen ist, dann gehört dazu, dass das, was in deinem Herzen ist, logischerweise auch nach außen hin sichtbar wird. Also, was in meinem Herzen ist, kann ich auf Dauer in meinem Herzen nicht halten, wenn es normal abgeht. Ja, es gibt dieses schöne Wort in der Bibel, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Also ich habe etwas in meinem Herzen und muss ich es sagen. Ich muss es sagen. Ich muss es kommunizieren, ich muss es weitergeben. Mein Herz ist voll, ich sage es weiter. Ich bekenne es. Und das Bekenntnis der Christen war, dass das, was ihr Herz ausgefüllt hat, dass Jesus in ihnen wohnt, dass sie sich zu Jesus bekannt haben, indem sie sich haben taufen lassen. Die Taufe ist das äußere Zeichen dessen, was in deinem Leben durch Christus geschehen ist. Es ist das Bekenntnis. So, und dann gehörst du, und das steht ja am letzten Satz da, dann bin ich fertig, dann steht der letzte einfache Satz, da wurden 3000 Menschen, so lesen wir, da wurden 3000 Menschen einfach hinzugefügt. Und das Wort, was da in der griechischen Sprache steht, meint tatsächlich dieses Simple, die wurden addiert. Das finde ich gut. Also plus 3000. Bum, 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 bum. Ich weiß nicht, wo Banduran dazugekommen ist, aber du wurdest einfach dazugefügt. Du warst mit in der großen Zählung. Stell dir mal das vor, was das seit 2000 Jahren so addiert wird. Irre. Ich weiß nicht, ich kenne die Zahl nicht. Ich kenne sie nicht. Keiner von uns kennt sie. Millionen, aber Millionen. Jeden Tag klick, 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 klick über den ganzen Planeten rum, klickt's ununterbrochen, weil da eben immer wieder welche hinzugefügt werden. Hinzugefügt, 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 hinzugefügt. Ununterbrochen hinzugefügt. Ja, wozu denn? Wozu werde ich denn addiert? Und jetzt merkt er, jetzt geht die Tür auf. Das sind jetzt die Kapitel 3 bis 28. Ich werde hinzugefügt zur, jetzt kommt dieses komische Wort, was sich die nächsten Tagen euch ununterbrochen beschäftigen wird, nämlich das Stichwort Gemeinde. Ihr werdet hinzugefügt zur Gemeinde, hinzugefügt zu diesem Korpus, diesem Körper, diesem Geschehen von Gemeinde. Das ist ein Phänomen, ein absolutes Phänomen. Christlicher Glaube, so individuell wer ist, man kann nur einzeln Christ werden, nie im Set. Das war mein Irrtum. Das war mein persönlicher Irrtum. Ich bin in einer Pastorenfamilie groß geworden. Mein Vater ist Pastor. Und ich habe immer gedacht, es gibt so ein Familienset, so eine Art Rabatt. Und logischerweise, wenn mein Vater Christ ist, ist das ganze System mit drin, quasi einer für alle. Und als ich das begriffen habe, was war ich da? 12 Jahre alt vielleicht. Ey, nein, jeder nur einzeln. Das war erstmal ein kleiner Schock, weil meine Familienversicherung war weg. Und dann war klar, halt, ich muss das selber machen. Ich selber muss sagen, ob ich zu Jesus, darf ich zu Jesus gehören? Logo. Also wurde ich addiert. Klick. So. Aber wozu wurde ich addiert? Zur Gemeinde. Ob ich das nun wollte oder nicht, ich gehöre fortan zu diesem Spezialorganismus Gemeinde. Dass Jesus sich eine Gemeinde baut, ein Organismus baut, mit dem er lebt, operiert, arbeitet, das ist phänomenal. Seit 2000 Jahren macht er das. Klick, klick, klick. Dann laufen die paar Jahrzehnte hier durch, werden abtransportiert in den Himmel, weiter klickt, es geht immer weiter, klick, klick, klick und immer mehr kommen dazu. Und das ist Gemeinde. Gemeinde ist dieses Phänomen, dass Jesus aus den unterschiedlichsten Nationen, Bevölkerungsgruppen seine Gemeinde baut, sein Haus, sein Leib. Ihr kennt die Sprache, werdet sie noch in den nächsten Tagen immer wieder hören. Kapitel 3 bis 28 ist nichts anderes als klick, klick, klick. Unterbrochen. Okay? Und du bist dabei, oder? Bist dabei, oder? Ich hoffe, es hat bei dir Klick gemacht. Ich hoffe, es hat Klick gemacht. Du gehörst dazu. Wenn nicht, dann nutz die Tage, dass das Klick macht. Dass der Heilige Geist in dein Leben reinkommt und du mit dazugehören kannst. Und das weißt, Jesus ist für mich gestorben. Jesus lebt für mich. Jesus ist Gott, ist mein Gott. Und sein Geist wohnt in mir. Ich bin reich. Sein Geist zieht mich zur Bibel. Ich darf leben mit den anderen, die an Jesus Christus glauben. Ich gehöre mit zu ihm und dem, was ihn ausmacht. Pfingsten. Merkt ihr? Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen gemerkt. Ist ein richtig, richtig, richtig wichtiges Fest. Ja, es gibt keine Päckchen. Ja. Aber es gibt den Geist. Es gibt den Geist. Deutlich wertvoller als noch eine Schokolade oder was man da einpacken könnte. Es gibt ihn persönlich, der in euch wohnt. Danke fürs Zuhören. Ich bete. Was für ein ganz besonderes Fest. Was für ein ganz besonderes Fest. Du, Herr Jesus Christus, sendest uns deinen Geist. Dich selber in unsere Personen hinein. Jeder von uns direkt und unmittelbar von dir bewohnt, mit dir verbunden, von dir gelenkt, von dir beschenkt, gefüllt von dir. Danke für den Geist. Danke, dass wir reich sind, richtig reich sind. Und dass wir in unseren Gemeinden durch deinen Geist reich sind. Danke für den Zug zur Bibel. Kein Geist ohne Bibel. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Und wirke du in uns immer stärker, du guter Geist, diesen Zug zur Bibel. Danke für diese Jesus-Mitte. Der Geist zeigt uns Jesus, er zeigt uns Jesus von allen Seiten, als Gekreuzigten, als Auferstandenen, als Gott und Herrn und König und Messias. Du stehst in der Mitte. Und dann kommst du in unser Herz hinein, wir bekennen es in der Taufe und werden addiert, hinzugefügt zu deiner Gemeinde. Dank sei dir. Danke, vielen Dank. Amen.